Hallo an alle Zuschauer. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge von What's Up Prof. Dies ist eine Spezialausgabe. Wir wollen damit fortfahren, den Coronavirus zu besprechen, da es zurzeit ein solch relevantes Thema ist. Also ohne irgendwelche Zeit zu verschwenden, hallo Walter. Hallo. Würdest du für uns mit einem Gebet eröffnen? Absolut. Himmlischer Vater, es finden bedeutsame Ereignisse in der Welt statt. Und wir brauchen himmlische Weisheit, um sie zu entwirren. So bete ich um deinen Geist und deine Führung. In Jesu Namen. Amen. Die Entwicklungen rund um den Coronavirus haben sich in den letzten Tagen gewaltig verschärft. Die Welt, in welcher wir letzte Woche noch aufgewacht sind, war heute Morgen nicht mehr dieselbe. Absolut. Kannst du uns einige Informationen geben, die du erhalten hast? Was geht in der Welt vor sich? Nun, lass mich ganz am Anfang beginnen und etwas vorneweg sagen. Es gibt so viele Geschichten über den Coronavirus im Internet. Zum Beispiel gab es einige Prophezeiungen und die Leute sind ganz aufgeregt deswegen. Sylvia Brown hat vorhergesagt, dass im Jahr 2020 dieser Virus auftauchen würde und dass er für eine kurze Zeit auftauchen und dann verschwinden würde. Andere Bücher wurden vorher darüber geschrieben, welche erklärten, dass diese Dinge geschehen werden. Es gab auch TED-Talks von Bill Gates zum Beispiel, der sagte, dass so etwas abzusehen war. Und zwar nicht nur als Möglichkeit, sondern Wahrscheinlichkeit. Es wurden Filme über diese Dinge produziert, wie Contagion und auch andere Filme. Es scheint, als würde das Bewusstsein der Menschheit in eine Stimmung versetzt, die Unausweichlichkeit eines solchen Ereignisses zu akzeptieren. Aber lass mich eines ganz am Anfang klarstellen. Dies hier ist keine Sendung, in welcher wir irgendwelche dieser Theorien besprechen oder uns mit Verschwörungstheorien rund um dieses Thema beschäftigen wollen. Wir werden auch nicht darüber diskutieren, ob die jetzigen Maßnahmen rechtmäßig sind oder nicht. Wenn wir falsch liegen sollten, dann lieber, weil wir zu vorsichtig waren. Das heißt, wir akzeptieren, dass die Informationen, die wir haben, zu einem gewissen Maß echt sind. Und wir befolgen auch jegliche neue Gesetze, die anstehen, erlassen zu werden. Und wir versuchen, verantwortliche Bürger zu sein. Das mal vorneweg. Und natürlich, sollten Gesetze erlassen werden, welche im Widerspruch zu Gottes Gesetz stehen, ist das eine andere Sache. Also heute möchte ich eigentlich nicht so sehr über die Rechtmäßigkeit dieser Dinge sprechen. Ein, zwei Dinge werden wir aber schon erwähnen. Auch nicht über die Tatsache, dass dies wirklich eine Krise ist. Ich möchte über die Frage sprechen, was sind die Folgen? Wohin führt das wirklich? Und was ist das mögliche oder wahrscheinliche Ergebnis? Und diesbezüglich brauchen wir einige solide Informationen. Nun, es gab eine Reihe von sich zuspitzenden Entwicklungen. Zum Beispiel hat die deutsche Regierung eine extreme Ausweitung von Auflagen verlautbart, was die Beschränkung der Menschen angeht, wie die Versammlungsfreiheit und all diese Dinge. Und erst gestern lief eine sehr interessante Sendung in Deutschland. Es ist brandneu. Vielleicht gebe ich etwas Informationen dazu. Das kommt vom Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Und der Sprecher war ein Experte für Epidemiologie und für Atemwegserkrankungen, Dr. Wolfgang Wodak. Wir können es für unsere englischen Zuschauer nicht abspielen, weil es auf Deutsch ist.
Dr. Wolfgang Wodak was the spokesman. And I found it fascinating. We can't play it for the viewers because it's in German.
Aber ich fand es sehr faszinierend, dass er total überrascht darüber war, wie mit dieser ganzen Sache umgegangen wird. Denn er sagte, dass der Coronavirus lediglich ein Teil der allgemeinen Grippevirenpopulation darstellt. Und selbst wenn sein Anteil unter den anderen Grippeviren sogar 15% hoch ist, so war es in der Vergangenheit, als ebenfalls andere Grippeviren im Umlauf waren, niemals der Fall, dass eines dieser Grippeviren aus dieser Gruppe tatsächlich isoliert wurde und zum Gegenstand solcher Aufmerksamkeit wurde. Und er erwähnte zum Beispiel auch die Schweinegrippe, was eine sehr ernste Grippe ist und zahlreiche Menschen infizierte. Niemals in der Vergangenheit konnten diese Viren von der übrigen Virenmenge getrennt, isoliert und zum besonderen Gegenstand für Pandemien erklärt werden. Dasselbe mit der Vogelgrippe, die H5N1-Viren. Auch die wurden nie isoliert. Und wenn getestet wurde, dann wurden sie auch nicht vom Rest isoliert, um sie zum Anlass zu nehmen, besondere Gesetze und Richtlinien zu erlassen. Und er sagte, dasselbe sollte auch jetzt gelten. Und er versteht nicht, warum es einen solchen Hype gibt. Und wer profitiert von diesem Hype? Und das ist ein interessanter Punkt, den er dort aufgebracht hat. Er zeigte verschiedene Statistiken und Folgen, und alles in allem war es eine sehr interessante Diskussion. Aber wie auch immer, es gab da ein Dokument, welches von der deutschen Bundesregierung herausgegeben wurde, also ein offizielles Dokument. Ich habe dieses Dokument hier. Es kommt vom Deutschen Bundestag. Zu finden unter der Drucksache
17-12051.
Veröffentlicht wurde es im Jahr 2013. Es gründet sich auf Forschung im Bereich möglicher Pandemien und Katastrophen und wie der Staat auf diese Dinge reagieren sollte. Und ich finde dieses Dokument so faszinierend, denn es wurde im Jahr 2012 erstellt. Das ist 8 Jahre her. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und der erste Teil des Dokuments beschäftigt sich mit Überschwemmungen und wie der Staat reagieren sollte, falls es zu einer großen Anzahl von Überflutungen kommen sollte. Und die zweite Hälfte des Dokuments beschäftigt sich dann mit der Risikoanalyse, um den Bevölkerungsschutz im Falle einer Pandemie durch einen Virus, wie zum Beispiel Modi-SARS. Ich habe dieses Dokument hier vor mir und ich finde es faszinierend, denn es ist wie ein Plan für das, was wir jetzt in der Welt sehen. Tatsächlich spiegelt es diesen Plan so exakt wider, dass es einem Drehbuch gleicht. Es ist wie ein Drehbuch und das finde ich unglaublich interessant. Wenn ich also zurückkommen darf auf die Filme, die produziert wurden, dann sind diese Filme natürlich auch mögliche Drehbücher für mögliche Folgen solcher Ereignisse. Ich habe in meinen vergangenen Vorträgen immer die Welt von Hollywood als nichts anderes als jesuitisches Theater bezeichnet. Folgen wir hier also einem Drehbuch? Das ist eine Möglichkeit. Aber lass mich nochmal wiederholen, hier geht es nicht darum, ob es real ist oder nicht. Wir reden hier über die möglichen Folgen in Bezug auf die prophetischen Auswirkungen eines solchen Ereignisses. Lass mich also durch dieses Dokument gehen und denke daran, dass es von 2012 ist, das ist lange her. Und anscheinend war das auch die Zeit, in welcher der Coronavirus erstmals in Erscheinung trat, sogar in Deutschland. Und es wurde hier als möglicher Auslöser für eine solche Pandemie bezeichnet. Und dieses Dokument liefert eine Analyse darüber, wie sich diese ganze Sache entwickeln würde. Es spricht hier auch von der Höhe der Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Und sie sagen, sehr wahrscheinlich. Es wird also passieren. Und das hier ist ein Drehbuch dafür, wie zu reagieren ist, sobald es passiert. Gleich am Anfang haben Sie hier eine Tabelle, in welcher die Auswirkungen und der Schaden betrachtet werden, welche durch solch einen Ausbruch verursacht werden. Später im Dokument erklären Sie die dazugehörigen Zahlen. Nun, Angela Merkel hat sich erst kürzlich an die Öffentlichkeit gewandt, wo sie in sehr ernster Weise auftrat. Und sie sagte, dass sich wahrscheinlich bis zu 70% der Menschen mit diesem Virus infizieren werden. Und diesem Dr. Wolfgang Wodak wurde dieselbe Frage gestellt. Was sind die Auswirkungen, wenn sich so viele Menschen infizieren? Und er sagte, wissen Sie, wenn eine Epidemie oder auch nur die normale Grippe ausbricht, dann bekommen die Menschen die Grippe. Und nach einer gewissen Zeit kann es bis zu 70% der Bevölkerung erfassen. Wenn du jemanden fragst, hattest du letztes Jahr die Grippe, dann werden die meisten Menschen sagen, ja. Aber einige Menschen werden auch sagen, nein, diesmal bin ich ohne Grippe davongekommen. Aber die meisten werden sagen, dass sie mindestens einmal die Grippe hatten. Wenn also einige sie nicht hatten, dann sind 70% Betroffene überhaupt nichts Ungewöhnliches. Aber wenn es keinen direkten Beweis dafür gibt, welcher Virus nun genau diese Grippe verursacht hat, dann zählt es einfach zu diesem großen Sammelsurium an Viren und man nennt es die Grippe. Und wenn man nur genug von diesem Hype hat, dann heißt es, dass nun jeder diesen Virus hat. Ich finde es interessant, dass es in den USA diesen Artikel gab, in welchem Dr. Mark Siegel sagte, dass er es sehr merkwürdig findet, dass all diese Menschen es zwar jetzt haben, aber die Ärzte dürfen sie nicht sehen, denn sie sind ansteckend. Und deshalb müssen sie über Telefon mit ihnen sprechen, um herauszufinden, was sie haben. Und dann ist die Ausstattung zum Testen im Allgemeinen nicht mal verfügbar, um überhaupt auf den richtigen Virus zu testen. Und deshalb werden die meisten Menschen gar nicht wirklich getestet, denn die Ausstattung dafür ist nicht vorhanden. Also die Ärzte sehen die Patienten nicht, denn die sind zu Hause und man testet sie auch nicht, aber sie haben die Symptome. Und man weiß nicht, ob das einfach Symptome sind, die zu der gewöhnlichen Grippe gehören oder nicht. Sogar die Labore werden den Test nicht auswerten, selbst wenn er ihnen zugesandt wurde. Exakt, denn es könnte das Risiko geben, dass sie sich selbst infizieren. Das ist also recht merkwürdig. Nun, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser grafischen Darstellung über die Auswirkungen, dann sehen wir eine Unterteilung in verschiedene Kategorien. Zuerst geht es um die Auswirkungen auf den Menschen, dann um die Auswirkung auf die Umwelt, dann um die Auswirkung auf die Wirtschaft und dann auch noch andere Auswirkungen, worüber wir noch sprechen werden. Fangen wir mit den Toten an. Sie haben hier ein Schadensausmaß vom Buchstaben A bis E. Und Sie erklären an anderer Stelle, dass das Maximum unter E einer Anzahl von ungefähr 7,5 Millionen Toten als Auswirkung entspricht. Sie sagen also, dass die Auswirkung auf die Menschheit mit wahrscheinlich 7,5 Millionen Toten sehr hoch sein wird. Die Zahl der Verletzten und Erkrankten ist ebenfalls so hoch im gleichen Bereich. Auch die Zahl der Hilfebedürftigen liegt beim Maximum, das heißt im Millionenbereich. Und dann gibt es noch eine sehr interessante Kategorie, nämlich diejenigen, die als vermisst gelten. Und das ist eine relativ hohe Zahl. Wenn wir bedenken, dass das Maximum bei 7,5 Millionen liegt, dann liegt die Zahl der Vermissten hier ungefähr bei einem Drittel oder der Hälfte davon. Das ist schon eine hohe Zahl an Menschen, die einfach vermisst werden. Sie erklären das so, dass jemand vielleicht unterwegs war und nicht zurückgekehrt ist oder wie auch immer. Sie sind einfach verschwunden. Dann geht es um die Auswirkungen und Schäden auf die Umwelt, also bestimmte Gebiete, Gebäude, Grundwasser, Waldflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen. Da gibt es gar keine Schäden. Dann aus dem Tierreich, speziell Nutztiere, aus dem landwirtschaftlichen Bereich, da kann es minimalen Schaden geben. Der Schaden wirkt sich also auf die Menschen aus. Die nächste Kategorie ist sehr interessant. Hier gibt es maximalen Schaden. Und das ist die Wirtschaft. Die Volkswirtschaft, also die gewöhnlichen Leute auf der Straße sind betroffen. Nicht unbedingt die Großunternehmen, sondern die allgemeine Wirtschaft. Darauf soll es extreme Auswirkungen geben. Dann haben wir hier auch noch Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung. Die wird auch sehr hoch sein. Das heißt, man kann zivilen Ungehorsam erwarten, aber auch Unruhen, Aufstände. Mit all dem kann man rechnen. Dann werden auch die politischen Auswirkungen massiv sein und ebenso werden die psychologischen Auswirkungen massiv sein. Und Kulturgut wird überhaupt nicht betroffen sein. Also es scheint, dass im Besonderen die Volkswirtschaft, die Menschheit allgemein und die Politik maximal betroffen sein werden. Aber was mich nun an diesem Dokument fasziniert, sind die vielen Details. Es ist ein ziemlich langes Dokument, um die 80 Seiten, und zwei Drittel davon behandeln dieses Thema. Ich will natürlich nicht das ganze Dokument behandeln, sondern nur ein paar Punkte hervorheben. Als erstes heißt es hier, dass diese Pandemie weltweit sein wird. Ein Virus kann man ja offensichtlich nicht beschränken. Und dann, was wird wahrscheinlich der Auslöser sein, der das ganze Problem verursachen wird? Bei dem hier vorgestellten Szenario wird ein hypothetischer Modi-SARS-Virus angenommen. Und dann sagen sie zum Beispiel SARS-Coronavirus-Covid. Das ist interessant, das ist jetzt 8 Jahre her. Der wahrscheinliche Virus könnte also der Coronavirus sein. Und dann erwähnen sie auch noch den H5N1-Grippevirus und auch noch andere wie HIV, aber der erstgenannte ist SARS-Coronavirus-Covid. Und dieser Virus wurde erstmals im Jahr 2012 in 6 Patienten isoliert. Interessant ist, wenn man dieselbe Zahl heute nehmen würde, dann wäre es das, womit alles angefangen hätte. Aber damals gab es bei dieser Stufe keine Pandemie mit diesem Virus. Und dann beschreiben sie in diesem Dokument, was passieren wird. Sie sprechen über die Inkubationszeit von dem Virus, also wie lange es dauert, bevor man die Symptome entwickelt. Das sind 5 Tage und dann 14 Tage, bevor es sich stark manifestiert. Und dann betrifft es das Atemsystem. Man kann Schwindel und Krämpfe bekommen. Dann geht es um die Letalität. Und Letalität ist ein interessanter Begriff. Da geht es um den Anteil derjenigen, die infolge der Infektion sterben, also nicht die Sterblichkeitsrate bezogen auf die ganze Bevölkerung, sondern nur bezogen auf die Menge der Infizierten. Und diese Zahl wird hoch sein. Also was bedeutet das wirklich? Und wo wird es erstmals auftauchen? Das ist interessant. Sie sagen, dass es besonders in Asien in Erscheinung treten und sich manifestieren wird und in Nordamerika und in Europa. Das ist interessant. Warum nicht auch anderswo? Nun, ein Grund, warum Sie das tatsächlich sagen könnten, liegt vielleicht an den nächsten Daten, die Sie hier anführen. Also anfangs sollen es nur 10 Fälle in Deutschland sein und dann wird es sich verbreiten, bis 70% der Bevölkerung es bekommen, wie auch Angela Merkel nun gesagt hat. Und wann genau wird es passieren? Sie sagen, es wird im Februar geschehen, und zwar in Asien. Und ist es nicht interessant, dass dieser Virus in Asien seinen Anfang nahm und es im Februar zum Ausbruch kam? Sie haben das hier vor 8 Jahren geschrieben. Sie sagen, es wird wahrscheinlich aus Asien kommen und nach einigen Wochen würde das Ausmaß der Dimension erst bekannt. Im April würde es dann als Modi-SARS bzw. Coronavirus identifiziert werden und dann würde es nach Europa und in die USA kommen. Es kommt also aus Südostasien, was China ist, und es soll von einem Marktplatz kommen, wo es auch Tiere gibt. Und das ist exakt das, was auch passiert ist. Nun, ich finde es wirklich faszinierend, dass es diesem Plan folgt. Dann heißt es, dass nur 2 Menschen, die in Asien waren, diese Krankheit nach Europa bringen werden und von dort wird es sich rasant ausbreiten. Aber was mich besonders interessiert, ist die Dauer, wie lange das Ganze anhalten soll. Das ist sehr faszinierend. Ja, denn darüber gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Oh ja, es wurde gesagt, dass es nur einige Wochen dauern würde. Dann waren es einige Monate. Aber lass uns anschauen, was sie in diesem Dokument sagen, und dann kommen wir zurück zu dem, was einige Leute heute sagen. Wie lange wird diese Entwicklung also anhalten? Es heißt, man kann ständig mit Neuerkrankten rechnen. Und die Dauer wird wahrscheinlich eine Zeitspanne von 3 Jahren sein. Dieses Dokument spricht also von 3 Jahren. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem, was die Medien heute sagen, da haben sie zuerst von wenigen Wochen gesprochen. Dann sagten sie 3 Monate. Und ich glaube, Donald Trump sagte dann 6 Monate. Und jetzt die neueste Verlautbarung kommt aus Deutschland, dass die Einschränkungen infolge des Virus momentan auf 2 Jahre geschätzt wird. Wir kommen den 3 Jahren also schon immer näher. Und dann haben Sie hier noch eine Grafik, um zu veranschaulichen, wie es sich verbreitet. Und man sieht in der Grafik, dass Sie einerseits den Prozentsatz der Menschen zeigen, die krank werden, und die Achse ganz unten stellt einen Tageszeitraum von 3 Jahren dar. Also 360 Tage sind 1 Jahr und das zweite und das dritte Jahr. Sie planen für diesen Zeitraum, also für 3 Jahre. Dann zeigen sie, wie es sich entwickeln wird und wie viele Menschen krank werden. Das sind die Daten, die zu der eben gezeigten Grafik gehören. Aber wir brauchen uns diese Details nicht näher anschauen. Also, was werden die Auswirkungen sein? Die Auswirkungen werden extrem sein. Denn es wird nicht nur Europa betreffen, sondern die ganze Welt. Also, die nächste Frage hier ist, welche Maßnahmen werden erlassen, um den Virus einzudämmen? Eines der ersten Dinge ist natürlich Quarantäne, und zwar besonders Selbstquarantäne. Interessant ist, wenn man sich das hier durchliest, dann sieht man, dass es jetzt genau so umgesetzt wird. Das hier ist der Plan. Und soweit ich das beurteilen kann, folgen wir diesem Plan bis aufs i-Tüpfelchen mit all den momentan aufeinanderfolgenden Verlautbarungen. Interessanterweise sagen sie auch, dass es keine einheitliche Handlungsweise unter den verschiedenen Ländern geben wird, sondern es gibt verschiedene Pläne, wie damit umzugehen ist, und verschiedene Länder werden unterschiedliche Mittel gebrauchen. Und so werden die Auswirkungen wahrscheinlich unterschiedlich sein. Und dies wird dann extreme politische Auswirkungen haben, denn einige Leute müssen als Schuldige herhalten. Die Frage wird aufkommen, wer das Richtige getan hat und wer nicht das Richtige getan hat. Interessant ist auch politisch gesehen, was mit den Vermissten eigentlich los ist. Denn in China sind einige der Kritiker einfach verschwunden. Niemand weiß, wo sie sind. Es wird also Isolation geben, insbesondere Heimisolation. Aber auch noch andere Maßnahmen. Und zwar soll es eine Einschränkung deiner Grundrechte geben. Und hier gibt es eine faszinierende Liste. Selbst das Recht auf Privatsphäre im eigenen Haus wird eingeschränkt. Anders ausgedrückt, selbst im eigenen Heim wird man den Arm des Gesetzes spüren. Und das grundlegende menschliche Freiheitsrecht wird eingeschränkt. Weiterhin kann ein Gesetz erlassen werden, das die Menschen zwingt, sich Zwangsimpfungen zu unterziehen oder andere Maßnahmen, die verschrieben werden könnten. Sie sagen also, dass die Auswirkungen auf das soziale Leben astronomisch sein werden. In anderen Worten, lass es uns deutlich sagen, das Leben wird sich komplett verändern. Und das nicht nur für eine Woche oder einen Monat, sondern wir reden hier von Jahren. Weitere Konsequenzen sind natürlich, dass Urlaube ausfallen oder verschoben werden müssen. Dies wird drastische Auswirkungen auf die Reiseindustrie haben. Also die Tourismuswirtschaft wird schrecklich betroffen sein. Und wo wir leben, der Teil der Welt, wo ich herkomme, überlebt fast zu 100% aufgrund der Tourismusindustrie. Wenn sich das also wirklich so verbreitet, wie Sie sagen, dann denke ich, wird es in dem Gebiet, wo wir leben, ernste Auswirkungen geben. Also welche Sektoren werden besonders betroffen sein? Der Energiesektor zum Beispiel, also Elektrizität, Gas, Mineral und so weiter, wird nicht betroffen sein. Das wird weiterlaufen. Auch Telekommunikation und Informationstechnik wird weiterlaufen. Aber was die Luftfahrt angeht, da wird es massive Auswirkungen geben. Die einzig erlaubten Flüge werden wahrscheinlich Frachtflüge sein. Auch was die Schifffahrt angeht, werden Frachtschiffe weiter fahren. Aber wo immer Menschen zusammenkommen, wird es Einschränkungen geben, also die Touristenindustrie. Und interessanterweise sprechen Sie hier auch über den Verkehr, sprich die Anzahl der Autos auf den Straßen. Zuerst wird diese Anzahl dramatisch zunehmen, weil die Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr benutzen. Denn dort kommen die Menschen ja auf engem Raum zusammen. Dies wird die Straßen zusätzlich belasten und deshalb muss es auch dort Beschränkungen geben. Zudem wird es massive Logistikprobleme geben, Essen in die Gebiete zu bringen, denn es werden zuvor inaktive Grenzen wieder aktiviert werden. Und ich finde es interessant, dass Polen, ein Land, das Teil der EU ist, nicht in der Lage ist, seine Lastwagen hinein und rauszulassen. Die Grenzen, die eigentlich weg waren, sind wieder da. Italien ist isoliert, alle Grenzen sind zu. Alle diese verschiedenen Sektoren sind betroffen, obwohl sie es nicht sein sollten. Es wird natürlich auch massive Auswirkungen im medizinischen Bereich geben, also auf Pharmazeutika. Sehr interessant ist auch Nahrung. Die Herstellung von Nahrung wird zwar weitergehen, aber sie wird extrem betroffen sein, denn die Menschen werden krank sein, die Bauern werden krank sein, einige von ihnen werden sterben. Es wird also eine massive Verminderung geben, einschließlich der Verminderung von Nahrung, welche in die Gebiete eingeführt wird. Es sieht also so aus, als stehe uns ein vereinfachter Lebensstil bevor. Und das gewöhnliche Leben mit dem Luxus und all diesen Dingen wird der Vergangenheit angehören. Das erinnert mich an die Beschränkungen während des Zweiten Weltkrieges oder sogar schon im Ersten. Auch da gab es immense Einschränkungen, was Nahrungsmittel anging. Auch bestimmte Luxusartikel wie weißes Mehl waren per Gesetz verboten. Nur das Militär durfte diese Dinge bekommen. Und weißt du, was auch interessant ist? In Schweden und Norwegen, in den nördlichen Ländern, da wurde das ganze Fleisch und die Schweinefleischproduktion beschlagnahmt, denn es sollte an das Militär gehen. Das war während dem Weltkrieg. Ja, während dem Weltkrieg, als das Nazi-Regime versuchte, die Welt zu übernehmen. All diese Nahrungsmittelartikel gingen ans Militär. Und das Volk musste zu einem sehr einfachen Lebensstil zurückkehren. Und als Folge gingen die Krankheitszahlen dramatisch herunter. Krebs, Herzerkrankungen, die Kurve stürzte in den Abgrund und die Menschen waren gesund. Aber im Militär stieg die Zahl der Kranken wie verrückt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt musste General Rommel sogar das Essen von Schweinefleisch verbieten, weil seine Soldaten deswegen so krank waren. Also einerseits sind das schlechte Nachrichten, aber andererseits sind das vielleicht gar nicht so schlechte Nachrichten. Weißt du was? Es gibt da ein Zitat, das ich gelesen habe, wo es heißt, dass das, was wir essen, den Verstand beeinflusst. Und wenn wir eine einfachere Ernährungsweise hätten, dann könnten wir auch ein besseres Urteilsvermögen in Bezug auf die Geschehnisse haben. Also auch wenn es nun in diesem Pandemieszenario stattfindet, so ist es doch ein Mechanismus, welcher der Menschheit zu einem klareren Verstand verhelfen kann. Denn meiner Meinung nach geht es hier um viel mehr als um ein Virus. Also ja, es wird immense Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie wir weiterleben. Und ich bin sicher, dass einige Menschen damit ernste Probleme haben werden. Also die Banken werden weiterarbeiten, die Börse wird weiterarbeiten und das Parlament und all diese Dinge werden weiterarbeiten. Das Justizsystem wird betroffen sein. Ich finde es interessant zu hören, dass keine Geschworenen mehr erlaubt sein werden. Ein Richter wird entscheiden, was richtig oder falsch ist. Die Geschworenen gibt es nicht mehr, denn dann hätte man ja eine Versammlung von Menschen, was ein ernstes Problem ist. Es wird auch massive Probleme mit der Müllentsorgung geben. Und sie schätzen, dass mindestens 7,5 Millionen Menschen über den Zeitraum von 3 Jahren wegen dem Virus sterben werden. Sprechen Sie hier nun über Deutschland oder ist das weltweit? Das hier spricht nur von Deutschland. Aber wenn man diese Zahl durch die 3 Jahre teilt, denn es sterben ja jedes Jahr viele Menschen, ist die Frage, ob dies sehr außergewöhnlich ist. Nun, es gibt noch etwas anderes, was passieren könnte. Es könnte eine massive Zunahme von Einbrüchen geben, da die Menschen immer mehr durch die Einschränkungen betroffen werden. Ebenso Raub und Plünderungen und das Verkaufen von falschen Arzneimitteln und zivile Unruhen gegen die Gesellschaft. Nun, wenn ich auf das prophetische Szenario schaue, da finde ich ein interessantes Zitat im Buch Erziehung. Gleichzeitig sucht die Anarchie alle Gesetze, nicht nur göttliche, nein, auch menschliche, hinwegzufegen. Die Zusammenballung von Macht und Reichtum, die großen Zweckgemeinschaften zur Bereicherung weniger auf Kosten der vielen, der Zusammenschluss der ärmeren Klassen zur Verteidigung ihrer Anliegen und Ansprüche, der Geist der Unruhe, des Aufruhrs und des Blutvergießens, die weltweite Ausbreitung jener Lehren, die zur Französischen Revolution führten, das alles treibt darauf zu, die Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu verwickeln, wie sie Frankreich erschütterte. Nun, ich denke da zum Beispiel an die Agenda des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und wie er so einen Aufstand wegen der großen Schere zwischen den Reichen und den Armen macht, obwohl er selbst ja gar nicht so arm ist, richtig? Was hat nochmal einer seiner Mitarbeiter gesagt? Nun, er hat gesagt, köpft die Reichen mit der Guillotine. Köpft die Reichen, das klingt so sehr nach diesem Zitat. Die Französische Revolution. Dieselben Lehren, die zur Französischen Revolution führten, das alles treibt darauf zu, die Welt in eine ähnliche Auseinandersetzung zu verwickeln, wie sie Frankreich erschütterte. Solchen Einflüssen soll die Jugend von heute die Stirn bieten. Um inmitten solcher Umwälzung standhalten zu können, muss sie jetzt den Grund für einen guten Charakter legen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Also wenn wir uns all die politischen Auswirkungen ansehen, so ist es erstaunlich, dass wir diesem Plan bis aufs i-Tüpfelchen folgen. Also die Fluggesellschaften werden nicht mehr für touristische oder allgemeine Reisen arbeiten. Dein eigener Haushalt wird betroffen sein. Die Firma Boeing bittet nun um eine Finanzrettung in Höhe von $1 Billion, um sich über Wasser halten zu können. Ja, und tatsächlich sagen sie auch in diesem Dokument, dass Regierungen wahrscheinlich diese Finanzrettungen durchführen werden müssen. Und im Internet gibt es Berichte, dass die Regierungen große Industrien retten müssen, da sie ansonsten nicht überleben würden. Und dann gibt es natürlich noch die psychologischen Auswirkungen. Man wird sich von großen Menschenansammlungen fernhalten müssen. Man schränkt diese auf unter 100 Personen ein und dann vielleicht auf unter 50. Also die Versammlungsfreiheit wird sich ändern. Und das ist auch eine Möglichkeit, neben der Verhinderung der Krankheitsausbreitung, die Menschen zu kontrollieren, damit sich keine Anarchie unter diesen Umständen entwickelt. Und der Arm des Gesetzes reicht bis in dein eigenes Heim hinein. Aber was, wenn er bis in deine Kommunikation hineinreicht? Soll jetzt nicht in Israel ein Gesetz verabschiedet werden, die Handys zu überwachen? Worum geht's bei dieser ganzen Sache? Ja, es heißt, die Regierung erlaubt die Massenüberwachung israelischer Handys, um den Coronavirus einzudämmen. Also es gibt eine Menge Gesetze, die nun erlassen werden, und die Überwachung, die in China bis ins Detail perfektioniert wurde, benutzt dieselbe Technologie, die auch im Rest genutzt wird und zur Verfügung steht. Ja, bereits in den allermeisten Ländern der Welt. Exakt. Und in dieser Situation kann dies entsprechend genutzt werden. Also man hat keine Erlaubnis, sich zu versammeln. Und man muss die Dinge des öffentlichen Lebens meiden. Der Sport ist beispielsweise betroffen und all diese Dinge. Und natürlich die Erlaubnis, zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten zu sein. Was werden also die Auswirkungen sein? Nun, die kleinen Unternehmen werden am meisten zu leiden haben. Bereits jetzt schließen die Cafés. All die kleinen Unternehmen werden dies wahrscheinlich nicht überleben. Das finde ich ziemlich interessant und ich denke, wir müssen nicht viel mehr über dieses Dokument sagen, denn es ist einfach ein Plan, dem bis ins Detail gefolgt wird. Und dieser Doktor hatte die Frage, ob dies alles gerechtfertigt ist. Und seine Frage faszinierte mich. Wenn das alles inszeniert ist, und wir sagen nicht, dass es so ist, denn es ist echt, aber wenn es so wäre, wer würde davon profitieren? Und ob es nun inszeniert ist oder nicht, ist eigentlich irrelevant, denn wir sind nun mal in dieser Situation, aus welchem Grund auch immer. Und es scheint, als ob diese Situation nicht wieder so bald verschwinden wird. Die Gesetze werden immer strenger und ich habe das beschleichende Gefühl, dass dies entweder eine Vorbereitung ist oder es ist bereits die echte Sache, wenn es darum geht, worauf wir schon eine sehr, sehr lange Zeit gewartet haben. Nämlich die letzten Ereignisse auf diesem Planeten. Und die damit in Zusammenhang stehenden Gesetze werden sogar noch faszinierender werden, wenn wir uns einige von denen anschauen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn das jetzt die echte Sache ist und wenn es sich so weiterentwickelt, wie dieser Plan es sagt, ist es dann möglich, dass die Zeit der kleinen Trübsal begonnen hat? Und ist es möglich, dass die Zitate, die wir uns angesehen haben, sich jetzt langsam erfüllen? Ich habe hier ein Zitat aus dem Buch Ein glückliches Heim. Dort heißt es: Wieder und wieder hat der Herr uns unterwiesen, dass unser Volk mit seinen Familien aus den Städten herausgehen und sich auf dem Land ansiedeln soll, wo es sich selbst versorgen kann. Denn in Zukunft wird Kaufen und Verkaufen ein sehr ernstes Problem sein. Wir sollten jetzt beginnen, die Anweisungen zu beachten, die uns wieder und wieder gegeben wurden. Zieht weg aus den Städten und lasst euch in ländliche Gebiete nieder, wo die Häuser nicht so eng zusammenstehen und ihr frei von feindlichen Störungen seid. Ist jetzt noch Zeit übrig? Sind wir vielleicht schon ein bisschen spät dran? Wie auch immer, wir hatten diese Anweisungen schon seit sehr langer Zeit. Und warum wird man nicht in der Lage sein, zu kaufen und zu verkaufen? Wir haben in der letzten Folge bereits darüber gesprochen. Nicht, weil deine Bankkarte unbrauchbar geworden ist. Gemäß dieses Dokuments wird das Bankwesen weiterarbeiten. Aber was, wenn die Regale leer sind? Und passiert nicht genau das? Die Geschäfte schließen und die Internetseiten und die leeren Regale. Und wir hier, wir leben in einem winzig kleinen Dorf. Man braucht nur zu blinzeln und man übersieht es. Und sogar hier sind die Geschäfte leer. Und wir sind hier an der Südspitze von Südafrika, wo bis jetzt noch keine dieser Beschränkungen wirklich umgesetzt wurden. Sie werden lediglich diskutiert. Und wenn man an Europa denkt, da sind die Regale leer. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem jungen Menschen vor ungefähr einem Jahr hatte. Und er widersprach vehement dem Gedanken, dass wir sehr nah am Ende der Zeit leben. Und wir haben einen kleinen Garten. Es ist kein sehr großer Garten, aber er produziert ein paar Tomaten und etwas Gemüse und hier und da ein Salat. Und sie haben mich gefragt, warum wir das machen würden. Warum uns das überhaupt kümmert? Warum gehen wir nicht einfach ins nächste Geschäft? Und ich sagte zu diesem jungen Menschen, und das ist ein Jahr her, ich sagte, was, wenn du ins Geschäft gehst und es ist leer? Was, wenn nichts in den Regalen steht? Was machst du dann? Und sie haben mich völlig entgeistert angeschaut und gesagt, bist du verrückt? Das ist noch nie passiert und in Zukunft wird das auch nicht geschehen. Und ich habe gesagt, betet lieber, dass es so bleibt. Und nur ein Jahr später sind die Regale leer. Nun, ich bin kein Panikmacher. Aber wenn dies die Realität ist, dann glaube ich, dass wir der Zeit sehr nahe sind, auf die wir gewartet haben, und das wird keine schöne Zeit werden. Es wird eine schwere Zeit sein. Und während die Anarchie zunimmt und während Gesetze erlassen werden, die den neuen Status quo erzwingen sollen, dann werden wir riesige Veränderungen in der Welt sehen. Die Regierungen haben bereits verlautbart, dass sie das Militär aktiviert haben, um sich einiger dieser Probleme anzunehmen. Bestimmtes Personal soll ermächtigt werden, um diese Gesetze durchzusetzen. In Frankreich wird man bereits bestraft, wenn man nach einer bestimmten Uhrzeit auf der Straße ist. Und diese Gesetze werden immer strenger und strenger. Hat Donald Trump nicht die Nationalgarde aktiviert? Ja, 1000 Truppen in 6 Staaten als Reaktion auf den Coronavirus. Und der nationale Notstand wurde in verschiedensten Ländern bereits ausgerufen. Nun, der nächste Schritt nach einem Notstand ist der Ausnahmezustand bzw. Kriegsrecht. Und was, wenn das Kriegsgesetz angewendet wird? Denn interessant am Kriegsgesetz ist, dass es das Gesetz des Landes aufhebt. Das bedeutet, sobald das Kriegsrecht ausgerufen wird, sind die Verfassungen nicht länger gültig. Und da gibt es einen anderen Punkt, den wir besprechen müssen, welcher absolut faszinierend ist. Und dabei geht es um die sogenannten noachidischen Gebote. Nun, noachidische Gebote sind kabbalistische Gebote. Sie kommen aus der Kabbala. Und die Kabbala gehört zum jüdischen Mystizismus. und sie kommen von jüdischen Rabbis. Und diese Philosophie, welche man übrigens nicht in der Bibel findet, sondern im Talmud, und wenn man den Talmud liest, ist das zwar ein faszinierendes Dokument, welches vielleicht Elemente der Bibel in sich hat, aber ihre eigene Interpretation davon unterscheidet sich sehr. Wenn man zum Beispiel im Talmud über Jesus Christus liest, werden dir die Haare zu Berge stehen. Entschuldige, natürlich nicht deine. Aber das ist Tatsache. Also was sind noachidische Gebote? Gemäß dieser Philosophie wurden die Gebote ursprünglich Adam und Eva gegeben, und als dann diese erste Erdbevölkerung verschwand, wurden diese Gebote den Überlebenden nach der Flut gegeben, wozu Noah gehörte, und deswegen werden sie nun noachidische Gebote genannt. Und diese Gebote wurden vor den 10 Geboten am Sinai gegeben, also gemäß dieser Philosophie. Und deshalb sind die noachidischen Gebote nicht nur auf ein Volk anwendbar, wie zum Beispiel das jüdische Volk, sondern sie sind auf die ganze Menschheit anwendbar. Und jetzt könnte man annehmen, dass diese noachidischen Gebote nur Teil der jüdischen Philosophie sind. Aber nein, der Name noachidisch bedeutet, dass sie auf alle Menschen anwendbar sind. Und jene Menschen, welche an einer neuen Weltordnung Interesse haben, sagen, dass diese Gebote auf jede Nation angewendet werden müssen. Sie müssen universales, weltweites Gesetz werden. Nun, es gibt 7 noachidische Gebote. Wir müssen nicht ins Detail darüber gehen, was sie sagen, aber das erste sagt, entweihe in keiner Weise Gottes Einheit. Das ist ein sehr faszinierendes Gebot, denn es betrifft besonders die monotheistischen Religionen. Du erinnerst dich, dass der Papst dieses Treffen hatte mit den Führern der monotheistischen Religionen, welche zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten, und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, über die Religionen abrahamitischen Glaubens und so weiter. Interessanterweise soll jeder diese noachidischen Gebote befolgen. Das zweite Gebot lautet, fluche nicht über deinen Schöpfer. Also diese Gebote beinhalten ein religiöses Element, richtig? Drittens, töte nicht. Viertens, iss keine Gliedmaßen eines lebenden Tieres. Dieses Gebot wurde offensichtlich später hinzugefügt. Adam und Eva haben offensichtlich zuerst nur 6 Gebote erhalten, aber dieses hier wurde nach der Flut hinzugefügt. Also man soll Gottes Schöpfung respektieren. Im Prinzip geht es hier um Umweltgebote, wenn man da tiefer reingeht. Die Umwelt wird also sehr wichtig sein, und das haben wir auch schon heute. Fünftens, stehle nicht. Das ist für mich auch ein interessantes Gebot, denn in der päpstlichen Enzyklika Rerum Novarum heißt es, dass du dich in einer bedürftigen Notsituation aus dem Reichtum anderer bedienen darfst, was nach meinem Wissen stehlen genannt wird, aber wie auch immer. Du sollst in dieser perfekten Welt nicht stehlen, was diese neue Gesellschaft der Menschheit sein wird. Sechstens, zügle und lenke die menschliche Libido. Das ist interessant, denn was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass Inzest, Ehebruch, Vergewaltigungen und homosexuelle Beziehungen verboten sind. Also davon sind momentan nur 2 Sachen noch verboten, nämlich Inzest und Vergewaltigung. Es gibt kein Gesetz gegen Ehebruch. Es gab mal Gesetze gegen Ehebruch, aber sie sind verschwunden. Vergewaltigung ist noch ein Problem und Homosexualität ist natürlich kein Problem. Also werden diese Gebote mit voller Kraft zurückkehren. Und dann noch siebtens, errichte Gerichtshöfe und stelle Gerechtigkeit in unserer Welt sicher. Und das natürlich bis zum Punkt, dass wenn man die noachidischen Gebote missachtet, einem sogar die Todesstrafe drohen kann. Nun sind dies alles nur hypothetische Gebote. Es wäre ja interessant, wenn sie nur hypothetisch wären. Besonders das erste Gebot: Entweihe in keiner Weise Gottes Einheit. Nun, der Talmud ist ein Dokument, welches ein paar sehr negative Dinge über Jesus Christus zu sagen hat. Und eine Sache, die der Talmud und die Juden in der Bibel gegen Jesus hatten, war, dass er behauptete, dass er und sein Vater eins waren. Und sie nahmen Steine, um ihn zu steinigen, denn er sagte, dass er gleich Gott sei, richtig? Also wenn man es analysiert, dann kann im Prinzip jeder, der sagt, dass Jesus Christus Gott ist, mit den noahidischen Geboten in Konflikt geraten. Nun sind diese Gebote denn nun nur hypothetisch? Und die Antwort ist, nein, sind sie nicht. Denn George Bush, der Ältere, hat diese bekannte Rede über die neue Weltordnung gehalten, in welcher alle Nationen zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und das ist nun eine eindeutige Möglichkeit. Und er hat tatsächlich im Jahr 1991 die noachidischen Gebote als Gesetz erlassen. Gibt es dazu eine Internetseite? Korrekt, wir haben die Internetseite dazu. Man kann in der Tat auf die Regierungsseite congress.gov gehen. Das ist die offizielle Webseite der Regierung. Ja, die offizielle Regierungsseite, da findet man den ganzen Abschnitt, den sie als Gesetz eingefügt haben. Also die noachidischen Gebote sind bereits in den Büchern der Vereinigten Staaten von Amerika verzeichnet. Natürlich sind diese Gebote nie in Kraft getreten, denn so wie sie dort geschrieben stehen, würden sie der amerikanischen Verfassung widersprechen. Korrekt. Denn die Verfassung erlaubt es dir, Gott gemäß deinem eigenen Gewissen anzubeten. Aber was, wenn die Verfassung ausgesetzt wird, weil das Kriegsrecht ausgerufen wird? In diesem Fall wären die noachidischen Gebote aktiv. Das ist interessant. Und was ist mit Europa? Nun, einer der vergangenen Präsidenten der Europäischen Union, Herr van Rompuy, der übrigens große Zustimmung von den Jesuiten erhalten hat, er war einer ihrer Männer, was hat er denn gesagt? Er sagte, er strebe nach einer größeren Verbreitung der universalen Werte, welche auch als noachidische Gebote bekannt seien. Und es heißt auch weiter, Generalmajor Michael Jeffrey, Generalstatthalter von Australien, beklagte in 2008 in einem Brief Familienzusammenbrüche und Drogen- sowie Alkoholmissbrauch in der modernen Gesellschaft. Und er schrieb, dass er glaube, dass das Befolgen der grundlegenden Werte der noachidischen Gebote ein Gegenmittel für solche Krankheiten der Gesellschaft sein kann. Also die noachidischen Gebote sind in den USA bereits Gesetz. Sie sind nur nicht aktiv wegen der Verfassung. Aber sie sind schon da. Ich finde das faszinierend. Und sie kamen durch einen Mann, der sagte, er sei für diese neue Weltordnung. Und dieses Gesetz wird auch Tag der Erziehung genannt. Aha, es wird als Tag der Erziehung bezeichnet und der Papst möchte eine Zusammenkunft zum Thema Erziehung veranstalten. Also all dies beginnt zusammenzukommen. Nun, gemäß meiner Bibel ist das kleine Horn aus Daniel Kapitel 7 das Papsttum. Das war auch die Ansicht aller Protestanten in der Geschichte. Und weil die Merkmale zu 100% passen, kann es sich nicht ändern. Und wenn der Papst das kleine Horn und damit der Antichrist ist, dann hat er eine Agenda, welche sich zum Ziel gesetzt hat, Jesus Christus vom Thron zu stoßen. Und jetzt sind wir in dieser Krise. Und ich finde es faszinierend, dass dieses Dokument, welches wir uns angesehen haben, von 3 Jahren sprach. Denn das ist genau die Gegenreformationstheologie über die Regierungszeit des Antichristen. Die soll ja zwischen 3 und 3,5 Jahren andauern, richtig? Ja. Also ist alles bereit, dass die letzten Ereignisse auf dieser Erde stattfinden können? Ich denke ja. Es ist eine große Möglichkeit. Es ist auch möglich, dass es sich in 3 oder 4 Monaten wieder verlaufen wird. Und wir kehren zum Alltag zurück. Dann war alles nur ein Testlauf. Ja. Oder vielleicht sogar ein echter Vorfall. Wir wissen es nicht. Die Zeit wird es zeigen. Aber wenn dies jetzt doch das echte Ende einläutet, dann könnten wir jetzt bereits in der kleinen Zeit der Trübsal sein. Und gemäß des prophetischen Szenarios wird es nun immer weiter und weiter eskalieren, bis es zu einem direkten Zusammenstoß zwischen dem Gesetz Gottes und dem Gesetz der Menschen kommt. Und wir wissen, dass das päpstliche System tief in all das verwickelt ist. Das kann man klar an den Vorbereitungen sehen, die uns im jesuitischen Theater, auch Hollywood genannt, gezeigt werden und auch in den Philosophien, die von diesen Personen vertreten werden. Also ich würde gerne sagen, dass Gottes Volk sich nun erheben muss. Dies ist die Zeit, die Botschaft des lauten Rufs zu verkünden. Jetzt ist die Zeit, nicht still zu sein, sondern zu sprechen. Und zwar mit allen möglichen Mitteln müssen wir die Welt warnen. Denn wenn dies alles zur letzten Konsequenz führt und das Mahlzeichen des Tieres eingeführt wird, dann werden wir letztendlich in die große Zeit der Trübsal gehen und die Plagen werden fallen. Und dann wird es zu spät sein, diejenigen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Ich glaube, dass Gott in seiner Barmherzigkeit all dies zulässt. Und wenn dies nun tatsächlich der letzte Akt in der prophetischen Auslegung ist, dann erlaubt Gott es, damit Menschen aufwachen können. Und die Menschen können entweder mit dem Strom gehen oder sie können den Anweisungen von Gottes Wort folgen. Was mich angeht, und ich denke auch, was dich angeht, das Wort Gottes ist der Maßstab. Nicht der Talmud und auch kein anderes Dokument. Auch nicht irgendeine Verfälschung. Ich möchte wissen, was Gott gesagt hat. Es ist sehr wichtig zu wissen, was Gott gesagt hat. Und wie finde ich heute heraus, was Gott gesagt hat? Nun, es steht in seiner Bibel. Aber ich möchte genau wissen, was Gott gesagt hat. Und vielleicht können wir über dieses Thema in einer kommenden Folge sprechen. Danke fürs Zuhören. Und möge Gott dich segnen und möge Gott dir Kraft geben und mögen wir vereint stehen unter dem blutbefleckten Banner von Jesus Christus. Der Mensch, der für deine und meine Sünden gestorben ist und welcher Gott ist, der sich den Menschen manifestiert hat. Amen. Danke fürs Zuschauen. Walter, ich denke, es wäre angebracht, wenn du für uns auch mit einem Gebet abschließt. Ja. Himmlischer Vater, du hast uns in deinem Wort einen Plan gegeben. Und du hast die Entwicklungen in dieser Welt schon im Voraus skizziert. Und die Ereignisse, von welchen du in Matthäus 24 gesprochen hast, scheinen sich vor unseren Augen zu entfalten. Himmlischer Vater, wir sehen wie durch ein verdunkeltes Glas. Wir wissen nicht, Herr, ob dies die letzten Ereignisse sind, vor den großen Manifestationen und der Wiederkunft Christi. Ob dies nun ein Testlauf ist, denn wir kennen ja die Zeit nicht. Alles, wonach wir Ausschau halten können, sind die Zeichen. Und die Zeichen schreien zum Himmel. Und wenn es das wirklich ist, Herr, dann bete ich, dass du dein Volk aufwecken mögest, damit sie aus ihrem Schlaf herauskommen und dass sie sich auf einem So spricht der Herr vereinen werden. Denn das wird unser einziger sicherer Standpunkt sein. Und mögest du sie segnen und bewahren gemäß deiner Kraft in Jesu Namen. Amen. Danke, bis zum nächsten Mal.